Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Sammer und Basile. Präsentiert von der Hagedorn Unternehmensgruppe. Viel Spaß! La, 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 la.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schönen guten Abend zu Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Wir starten heute mit einer ganz neuen Sendung, in der wir uns sehr viel Zeit nehmen wollen, auch um Themen mal ausführlich zu besprechen. Und Sie haben schon im Namen gehört, ich stehe selbstverständlich nicht hier alleine, sondern habe den für mich besten Experten ausgewählt. Matthias Sammer, schönen guten Abend, Matthias.
Guten Abend und danke.
Ja, schön, dass du an meiner Seite bist. Wir werden jetzt ein Jahr lang hier auf Sky die Themen besprechen, die dir auch am Herzen liegen. Wir bereiten natürlich auch immer ein, zwei Sachen vor, überraschen dich vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle. Aber das wird hoffentlich großen Spaß bereiten. Wir freuen uns, dass Sie alle mit dabei sind. Matthias, auf was freust du dich denn am meisten?
Ja, es ist möglicherweise etwas anderes. Mhm. Wir sind hier, sprechen miteinander. Du bist eine andere Generation als ich. Und es war und ist für mich eine Herausforderung, dass wir nicht nur über das Leben manchmal meckern oder sagen, da oder jung oder alt, sondern vielleicht können wir auch was verbinden. Das ist meine Motivation, meine Herausforderung mit dir, ein paar Dinge zu benennen, die sich vielleicht ein bisschen unterscheiden von dem allgemeinen Gerede. Mhm.
Also ich habe großen Spaß und freue mich wirklich sehr. Und mit wem wir es denn hier genau zu tun haben, das haben wir mal ein paar Leute gefragt.
Er war einer der besten Spieler seiner Zeit. Ein großartiger Fußballer, aber vielleicht noch wichtiger, ein echter Charakterkopf.
Was ihn auf jeden Fall ausgezeichnet hat, war der unbedingte Wille, was erreichen zu wollen, Erfolg zu haben, eben auch mal anzuecken.
Aufgewachsen und sozialisiert in der DDR, bei Dynamo Dresden zum Profi geworden. Matthias Sammer hat früh gelernt, Sachen zu hinterfragen.
Matthias musste kein Kapitän sein, das war seine Autorität, seine Mentalität sowieso. Er hat für diese Reibungspunkte gesorgt.
Immer im Sinne der Gruppe, das eigene Image unwichtig.
Ja, Menschen, die Ecken und Kanten haben, nerven halt auch mal. Das gehört aber im Fußball auch dazu. Und dass man muss auch in der Fußballmannschaft nicht 20 Freunde haben, sondern muss eben dann, wenn es auch drauf ankommt, und das ist, wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann muss man eben zusammenhalten.
Erfolgsbesessen, kritisch, meinungsstark.
Und wenn Matthias jetzt diese Sendung macht, na hoffentlich redet er Klartext auch über Borussia Dortmund.
Matthias, was können wir denn Steffen Freund antworten?
Steffen, erst einmal schön, dass ich ihn mal wieder gesehen und gehört habe. Ich glaube, der Bestandteil sollte nicht dieses Denken sein, Borussia Dortmund kann immer ein Bestandteil sein. Das weiß man, dass ich mit dem Club verbunden bin und da auch noch heute eng dabei bin. Aber darum geht's in meinen Augen nicht, sondern wir sollten schon über unseren Fußball grundlegende Dinge, was bedeutet unsere Vergangenheit, ins Heute transportiert, was müssen wir sehen, in der Zukunft möglicherweise wieder erfolgreicher zu sein. Das ist so meine Herausforderung und dementsprechend, wie ich vorher schon sagte, vielleicht ein bisschen unterscheiden so von dem reinen Alltäglichen, was auch eine Rolle spielen kann, aber vielleicht ein paar Denkanstöße zu geben. Ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles, aber ich versuche mein Bestes hier zu geben.
Was du aber, worin du ausgezeichnet bist, du bist sehr meinungsstark und du legst auch mal den Finger in die Wunde. Warum ist uns das heute in so einer gewissen Art und Weise abhanden gekommen?
Das ist echt schwer zu sagen. Natürlich kann man immer wieder alles zu seiner Zeit, wie man so schön sagt, die Dinge sehen. Und wir haben heute natürlich Einflussfaktoren durch die neuen Medien, durch die Geschwindigkeit, dass natürlich eine Meinung, die man dann auch kundtut, oftmals bewertet wird. Mhm. Und etwas deutlichere Meinungen etwas mehr polarisieren. Also wo man vielleicht ein paar Leute findet, die das gut finden, die es auch verstehen können. Die anderen, die es vielleicht nicht verstehen können, aber das auch, das ist auch nicht richtig sympathisch, wie auch immer. Also ich habe versucht, immer inhaltlich die Dinge zu benennen, weil das Ziel letztendlich in jeder Argumentation war, das Beste zu wollen. Ich aber auch immer respektiert habe, wenn der andere das bessere Argument hat, um später dann dadurch erfolgreich zu sein, es muss immer das bessere Argument zählen. So bin ich aufgewachsen, so bin ich von meiner Familie erzogen worden. Und nach den Jahren der Prägung habe ich irgendwann selber gespürt, alles andere ist Zeitvergeudung, und dementsprechend habe ich mich irgendwann entschieden, um zu sagen, nicht den Eindruck zu vermitteln, wirklich alles zu können und alles zu wissen, aber zumindest es zu benennen und dann auch zu sagen, aber dein Argument war besser.
Und genau deswegen haben wir dich doch auch hier. Thomas Strunz hat ja auch dann im Interview mit uns geäußert, wie es eigentlich so ist, wenn man mal mit dir Spaß haben möchte. Und das hat er geantwortet.
Ja, wir waren ja alle schon erwachsen und wir konnten schon selber auf uns aufpassen. Also wir brauchten jetzt keinen, der dort durch das Hotel geistert und mit dem erhobenen Zeigefinger rumläuft. Denn für uns war klar, wir haben die WM 94 erlebt, wo wir im Viertelfinale kläglich ausgeschieden sind. Da waren ja sehr viele Spieler von der 96er Mannschaft dabei. Das wollten wir alle nicht wieder erleben. Aber eins kann ich verraten, Matthias war bei den alkoholischen Getränken eher nicht dabei.
Dabei habe ich mir doch sagen lassen, so ein gutes Gläschen Rotwein, das schmeckt dir auch.
Sehr, sehr. Man muss natürlich wissen, wir sind aufgewachsen, ich komme aus dem Osten, und dass da sehr, sehr viel Alkohol eine Rolle gespielt hat, das ist allgemein bekannt, ist keine Erfindung von mir. Mein Papa hat gerne auch Bierchen getrunken und später auch Wein. Ich will sagen, Alkohol war eigentlich nicht negativ behaftet, sondern eine schöne Begleiterscheinung, um das Leben auch genießen zu können. Und da ist man natürlich selber auch ein bisschen reingewachsen. Aber wie mit allen Dingen entwickelt man dann ein Gefühl, ob es auf Dauer Sinn macht, beides miteinander zu verbinden. Mhm. Wo ist die Mitte, um zu sagen, ja, man kann auch mal, aber A, in welcher Häufigkeit, B, in welcher Menge. Das hat sich so ergeben, und heute, ich bin kein regelmäßiger Trinker, aber wenn ich gemütlich irgendwo bin, bin ich dem Rotwein zugeneigt, allerdings nur dem Guten, weil das Leben ist zu kurz, um schlechten Rotwein zu trinken, haben wir festgestellt.
Du weißt, nach der Sendung lade ich dich auf eine gute Flasche ein. Ja? So. Aber wir merken ja, dass es auch wieder, du hinterfragst die Sachen ja auch kritisch. Jetzt warst du ja nicht nur Spieler, du warst auch Trainer und eben auch Sportvorstand und hast überall Titel gewonnen. In welcher Position musstest du am kritischsten sein?
Ich weiß gar nicht, ob man das benennen kann. Die Überlegung, als Spieler reingewachsen zu sein, und das ist ja heute auch, ich sitze gern mit dir hier, aber ich freue mich auch, wenn ich ein Stück weit gewürdigt werde, aber eigentlich ist mir das gar nicht so sehr recht, sondern ich versuche eigentlich zu argumentieren, um zu sagen, was ist denn heute die Quintessenz für die Generation, die uns in die Zukunft bringen soll. Und da rede ich 17 und jünger, um darüber zu reden, um diesen Menschen ein Gefühl zu geben, um zu sagen, auf Leute vielleicht zu hören, die es dann auch wirklich beurteilen können, die es erlebt haben. Und der Maßstab sollte in Deutschland sein, Weltspitze, also Titel zu gewinnen und sich daran zu orientieren. Und das auch ein bisschen für sich als Aufgabe zu nehmen, um zu sagen, mutig zu sein, Dinge zu benennen, weil ich in einem Alter jetzt bin, auch Dinge zu benennen. Die Lehre des Erfolges, sie ist geschrieben, nicht von mir, sondern von anderen, weiterzugeben, um sich damit auseinanderzusetzen, mit ganz, ganz vielen Elementen, die dazugehören, und nicht so lapidar zu sagen, ja, unsere heute Jugend ist vielleicht so und so. Ich war auch mal Jugend, und die Jugend ist immer irgendwo komisch. Die sind faul, die sind respektlos. Das war immer so. Und heute ist es in meinen Augen ein Stück weit genauso. Aber ich habe ein paar gute, liebe, vertrauensvolle Leute in meinem Umfeld, die dann auch immer wieder sagen, vielleicht ist es aber auch mal notwendig. Und deshalb auch mit dir hier sehr gern zu sitzen, um ein paar Dinge zu nennen, die nicht Sommer heißen, sondern die Gesetze sind, die ich gelernt habe und eigentlich nur weitergeben will. Ich habe es nicht erfunden, ich habe es nur ein bisschen mitgelebt.
Da wollen wir später oder gleich sogar schon sehr ausführlich drüber sprechen. Du hast ja auch gerade von Weltspitze gesprochen. Ja. Da befinden wir uns, wir meine ich jetzt unsere deutsche Nationalmannschaft, wenn ich mal das Wort uns in dem Zusammenhang benutzen darf, ja leider nicht mehr. Rudi Völler war bei uns gestern auch bei Sky 90 zu Gast und da wurde auch er gefragt dann, wie denn die Chancen während der WM stehen. Und das hat er gesagt.
Ich bin mir darüber im Klaren. Ich weiß ja, wie Julian das mit seiner Art, der Forscher dann auch definiert hat, dass wir nicht, dass wir es werden, sondern dass wir es wollen, dass wir möchten, hat er im letzten Jahr gesagt. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich finde es sogar gut. Ich bin natürlich schon meine Art ein bisschen zurückhaltender. Ich finde, was wirklich gut rüberkommt oder was ich glaube, was wichtig sein wird, so war es ja auch schon viele Jahre vorher, dass wir, wenn wir uns dann qualifiziert haben, dass es für alle anderen schwer wird, uns zu schlagen. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und das haben wir bewiesen. Wir haben, ich glaube, das, die Kritik jetzt der letzten Spiele, die ist berechtigt, absolut. Wir waren ja alle auch empört, ich auch, nach dem ersten Spiel in der Slowakei. Aber wir haben es auch vorher sehr gut gemacht. Das geht dann ein bisschen unter. Ne? Das ist halt einfach so. Wir haben, glaube ich, ohne jetzt was schön zu reden, wir haben ja in einem Zeitraum von fast anderthalb Jahren in 15 Spielen, glaube ich, nur einmal verloren.
Matthias, ich widerspreche ungern Rudi Völler, aber ich hatte jetzt nicht das Empfinden, dass wir das vor dem Slowakei-Spiel immer sehr gut gemacht haben. Wie siehst du es?
Also erstmal würde ich Julian Nagelsmann folgen wollen. Keine Ziele zu benennen, ist für mich immer schwierig. Von den Zielen übergeordnet abzuleiten, was die Schwerpunkte sind, sich daran zu orientieren, ist für meine Begriffe ein in sich geschlossener Kreis oder eine Linie, die man handhaben muss. Und Rudi ist als Verantwortlicher des Sports im Verband natürlich auch ein Stück weit da, um Dinge zu verteidigen und zu erklären, wie es auch ist. Dafür habe ich auch volles Verständnis. Das ist auch seine Rolle. Aber ich würde versuchen, gern zu erweitern. Er hat ein paar Punkte genannt. Aber ja, uns zu schlagen ist auch eine Metapher. Die finde ich nicht so schlecht. Aber wenn ich es mir in einer wirklich einfachen Art und Weise gerade überlege, Deutschland aus der Vergangenheit ins Heute transportiert bedeutet, sind wir noch fitter und läuferisch besser als die anderen Nationen? Das war immer eine große Stärke. Ist
sind
das wir heute
das?
Noch? Da sind wir natürlich nicht, weil wir uns eher den anderen angepasst haben. Grundlagentraining spielt eine unbequeme und damit möglicherweise gar keine Rolle mehr. Viele, die natürlich das auch von der etwas älteren Generation wissen über die Wichtigkeit, das ist eine Form der Trainingslehre. Mhm. Die Jüngeren finden das nur bedingt interessant und auch langweilig und wollen lieber mit der Kugel nur trainieren. So, das haben die Spanier wahrscheinlich schon immer gemacht und sind da auch weiter. Nur diese Erkenntnis der Spanier, die haben wir ja nicht. Wir versuchen sie zu übernehmen. Also deshalb mal Körperlichkeit, Fitness, dass man sagt, die Deutschen, boah, das sind Maschinen, die marschieren, die sind nicht klein zu kriegen. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist zu sagen, wenn wir darüber reden, wir haben uns verbessert in unserem Fußball, Spielideen entwickelt, Positionsspiel, mit dem Ball Verbesserungen getätigt. Das war ein wichtiger Schwerpunkt. Aber haben wir dabei eigentlich immer noch beachtet? Aber man muss auch verteidigen können. Wenn ich viele Länderspiele auch gesehen habe, auch zu Hansi Flick Zeiten noch, waren wir vielleicht 80% auch bei der Weltmeisterschaft in Spielen überlegen. Und dann waren es 10% waren ausgeglichen, 10% vielleicht ein Gegner. Aber jeder, sagen wir mal, konnte oder jede Situation, wo der Gegner den Ball hat, war eine Gefahr. Also können wir A, noch als Mannschaft verteidigen mit der gleichen Lust, als nur über den Ball zu reden, auch wenn wir mal nicht haben. Plus 1 gegen 1, 2 Kämpfe, das ist ein Punkt. Und ein dritter Punkt ist vielleicht, um zu sagen, wie entwickelt man, also wir reden immer, man muss eine Mannschaft sein, Teamgeist, aber wir reden nicht darum, wie das geht. Und den Teamgeist als Ursache zu nehmen, um Spiele gewinnen zu wollen. Eigentlich nur die 3 Punkte, die ich gerade genannt habe, in Verbindung gewinnen zu wollen. Also wenn wir das wieder machen, plus die deutschen Spieler, die ich sehe, wir haben vielleicht nicht so viel wie andere, aber ich wusste gar nicht, dass man jetzt mit 15 spielen muss oder mit 17. Wir spielen, Torhüter weggelassen, 10 gegen 10. Wir haben vielleicht nicht die Breite von den anderen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die immer hatten in unserer Geschichte. Also haben wir Qualität und deshalb würde Julian auch einen guten Rat geben. Ich merke gerade, dass er sucht nach der richtigen Lösung, nach Stabilität für unsere Mannschaft und die geht erstmal
Kontinuität.
Kontinuität und Vertrauen.
Ja.
Gib diese Dinge dieser Mannschaft. Ich kenne sehr, sehr viele Spieler, natürlich, weil ein paar Dortmunder dabei sind. Aber wenn du Bayern anguckst, wir gehen jetzt mal, das machen wir jetzt nicht, aber die Spieler einzeln durch. Wir haben immer noch genug Qualitäten. Ich weiß nicht, ob wir den Titel holen können. Aber in der Slowakei zu verlieren, macht keinen Sinn.
Das sind super spannende Ansätze, über die wir gleich dann wirklich sehr ausführlich dann, und dann nehmen wir uns auch die Zeit, sprechen werden. Wir wollen jetzt erstmal kurz zur Aktualität kommen. La, 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 la. Matthias, wie hat es denn dein BVB geschafft, wieder die klare Nummer 2 in Deutschland zu werden?
Das habe ich jetzt nicht gesagt, das hast du das gesagt. Also sie haben, ist mir egal.
Ja?
Weil mich interessiert weder die 1 noch die 3 noch die 5, also wenn ich über Borussia Dortmund rede und viel auch mit Nico im Austausch bin, mit Aki, das weiß jeder, mit Lars ein wunderbares Verhältnis habe, dann ist einfach klar, man muss immer erstmal über die eigene Qualität, über die eigenen Stärken, aber auch über die eigenen Probleme ein Stück weit reden. Und ich finde, Nico macht das deshalb so gut, weil er, ich versuche es in aller Einfachheit, also es gibt Leistungsvoraussetzungen, die muss man beachten. Da gehört das Körperliche und natürlich alle Elemente dazu, dann gehört ein Stück weit Technik, Taktik dazu und dann gehört ein Stück weit Persönlichkeit dazu. Und er hat eins wunderbar geschafft, dass diese Mannschaft wieder marschiert. Das ist mit allen Daten nachweisbar und nachlesbar. Aber er hat ja nicht gesagt, sie sollen mehr laufen, sondern er hat gesagt, dafür müssen wir etwas tun. Und hat natürlich an der Intensität, an der Dauer, Grundlagentraining, über das, was wir gerade geredet haben, natürlich wieder implementiert. Und das als Grundlage zu sehen, um dann ein Stück weit besser zu verteidigen, aber auch letztendlich Angriffszüge zu kreieren, zu studieren in einem System, wo er den Spielern Vertrauen gegeben hat, sie natürlich damit gestärkt hat. Und das ist die Situation einer positiven Entwicklung, die es in Dortmund gegeben hat. Aber ich warne davor, weil Situationen, die sich ändern, lange Zeit ist der Verein und die Mannschaft kritisiert worden. Jetzt dreht sich ja das Blatt wieder, wo man sagt, oh ja, auch gut und da Leipzig, ja, so, jetzt müssen wir Bayern abwarten und dann werden wir mal sehen und so, ah, jetzt ist alles gut. Sie müssen wissen, eine noch fragile Mannschaft, auch wie sie Borussia Dortmund aktuell ist.
Ist sie noch fragil?
Ja, aber nicht, um in Deutschland möglicherweise die Champions League zu erreichen, sondern 1.8. Für die Champions League jetzt. Und sie sind unter den Top 10 in Europa. Das hat Borussia Dortmund geschafft. Und in Deutschland eine Spitzenposition zu haben. Also immer, wenn sich Tatsachen ändert und die Mannschaft in einer Entwicklung ist, sie ist in einer positiven Entwicklung. Aber ich betrachte Entwicklungen immer ein Stück weit als fragil. Muss man jetzt natürlich auch wieder die Sensibilität mitbringen und sagen, naja, auf Kritik haben sie am Ende in einem Zyklus so reagiert wie jetzt, haben da noch den vierten Platz geschafft und so, jetzt sieht das wieder ganz gut aus. Und jetzt kommt plötzlich aber Lob und da und so teuer und das Geld und dieser Transfer und der vielleicht weg und wie auch immer. Jetzt muss man sehr, sehr sensibel darauf schauen, dass die Mannschaft letztendlich auch von ihren Gedankengängen aber genauso hungrig bleibt wie zu den Tatsachen, als sie natürlich ein Stück weit attackiert wurde. Und das ist in einem Entwicklungsprozess. Ich mache mir gar keine Gedanken. Nico, Aki, Lars, Sebastian Kehl sind da, weil sie haben die Erfahrung. Man muss nur manchmal antizyklisch darauf reagieren und damit wissen, dass alle anderen das nicht verstehen. Aber es ist notwendig. Und deshalb gute Entwicklung, aber noch nicht komplett stabil.
Wie kannst du in dieser Phase dem Verein helfen?
Indem ich das, was ich hier gesagt habe, auch immer wieder versuche da zu sagen, ich bin in keiner operativen Position. Ich versuche meine Meinung klar und deutlich zu äußern. Wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Miteinander. Wir hatten auch natürlich eine schwierige Phase, aber auch da war ein wirklich sehr, sehr gutes, vertrauensvolles Miteinander. Das haben wir auch jetzt. Und wir haben, das ist der Unterschied, ich will gar nicht werten zwischen gut und schlecht, wir haben jetzt einen erfahrenen Trainer. Und erfahrene Trainer haben dann zwischendurch auch die Ruhe, die Souveränität und die Klarheit, die, ich war auch ein junger Trainer, deshalb weiß ich das, die du zwischendurch ergebnisabhängig, Kritik, da und plötzlich mal ein Problem innerhalb der Mannschaft, wo du merkst, boah, wie löse ich das jetzt? Nico ist ruhig, hat die Erfahrung, ist gelassen, er weiß, hat die Unterstützung des Vereins. Und das ist immer wieder eine große Herausforderung. Ich versuche, mich auszutauschen. Dinge, die für mich manchmal ein bisschen leichter sind, weil ich bin nicht in dem Hamsterrad drin, sondern guck, wie die Hamster da alle laufen. Dann kann man sagen, guck mal, der läuft ein bisschen schräg oder der ist vielleicht ein bisschen kaputt. Ich kann Hinweise geben und die aufnehmen in den Positionen. Manchmal ist was Gescheites dabei, aber manchmal auch nicht. Und dann sage ich immer, schmeiß in den Papierkorb. Mhm.
Was ich interessant fand, du hast gerade gesagt, die Ruhe in der schwierigen Phase und das Vertrauen. Oliver Kahn, mit dem habe ich gesprochen. Und der hat mir gesagt, was wirklich wichtig zu sehen war, als es bei euch auch nicht lief, dass Watzke oder auch du, dass ihr den Leuten wie Ricken und Sebastian Kehl nach außen zumindest, wie es innen war, weiß ich nicht, nach außen das Vertrauen ausgesprochen habt und gesagt, die werden das schon machen. Und das war ein Stück weit bei den Bayern unter ihm anders und jetzt eben auch unter Max Eberl anders, wo er jetzt beispielsweise dann Uli Hoeneß im Doppelpass saß und darüber dann auch gesprochen hat, dass Max zu empfindlich sei unter anderem oder dass er und Kalle Rummenigge sich erst zurückziehen, wenn sie das richtige Team gefunden haben, was ja gleichbedeutend ist, dass es noch nicht gefunden worden ist. Hm. Ist das ein großer Pluspunkt, den ihr in dieser Phase gegenüber den Bayern hattet?
Das muss man unterscheiden. Ich habe vorher mal von einem fragilen Gebilde, was man zu dem Zeitpunkt hatte und was jetzt auch noch in der Entwicklung, in einer positiven Entwicklung ist, aber noch lange nicht stabil und noch lange nicht da, wo der Verein hin will, wo Nico hin will, da sind wir noch nicht. In diesen Phasen, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, Ruhe zu bewahren. Die Konstellation einer Wagenburg-Mentalität von innen zu stärken, muss für alle Beteiligten klar sein. Man muss sich innen vertrauen und der Feind sitzt nicht innen, der sitzt außen, will bohren, will sticheln. Das gehört, ist part of the game, das ist unser Job. Deshalb ist das in dem Moment richtig. Ich bin aber immer der Meinung gewesen, in Situationen, wo man stark ist, wo man gemeinsam ist, wo man eine Gruppe hat, die ja wirklich top, top, top ist, ist Unruhe in gewissen Phasen produktiv. Mhm. Weil zwangsläufig ist es eben kein Selbstverständnis, wie die Bayern jetzt, ersten 10 Spiele alle gewonnen, dass das ein Mechanismus ist, der automatisch irgendwie gelingt und du kannst dich mal so verhalten und mal so verhalten und du wirst immer gewinnen, wirst du eben nicht. Und deshalb ist es immer unterschiedlich zu betrachten, dass grundsätzlich der Ruf nach Ruhe genauso falsch ist, wie zu sagen, okay, auch eine gewisse Unruhe kann dann mal fördernd sein, Druck aufzubauen in einer Situation des Antizyklischen. Ich liebe den Begriff des Antizyklischen.
Ja, dann wir sprechen gleich über die Bayern, aber in dem Zusammenhang, wie wichtig ist es denn für den Verein, dass Hans-Joachim Watzke jetzt wohl Präsident wird?
Aki ist letztendlich für diesen Verein auch in der Kontinuität, ich müsste jetzt lügen, über 20 Jahre in einer führenden Position. Und was mir bei ihm sehr, sehr imponiert immer wieder, ist seine Verlässlichkeit der Aussagen. Also wenn er zu dir sagt, das ist so, dann kannst du dich blind darauf verlassen. Das ist ein Gut, was es heute in der Gesellschaft, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, das ist schon selten geworden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, dass wir uns natürlich in den 4 Jahren, wo ich bei Bayern war, wie man so schön sagt, auch die Schienbeine zwischendurch poliert haben. Dann gab es noch den Trainer von Borussia Dortmund, der noch im Kopf größer ist oder war, als ich, da standen wir auch Nase an Nase gegenüber. Das muss man ja alles wissen. Natürlich hatte ich meine schönste und erfolgreichste Zeit in Dortmund, aber ich bin dann zu einem potenziellen Gegner gegangen. Und wie glaubwürdig in der Phase damals wir miteinander gesprochen haben, um möglicherweise einen Weg zurückzufinden, war eben von ihm auch nicht von Oberflächlichkeit geprägt, sondern von Intensität, von mehreren Gesprächen und am Ende auch der Glaubwürdigkeit. Macht das Sinn? Ist dein Herz noch schwarz-gelb? Also nicht nur Dynamo Dresden, sondern auch Borussia Dortmund. Und das war imponierend und deshalb Aki ist, er heißt nicht umsonst für alle Aki, aber ist jemand, wie er den Verein führt, der von meiner Seite aus den allergrößten Respekt hat. Nicht aufgrund der Tatsache allein, dass er mich zurückgeholt hat, sondern du musst so einen Laden erstmal führen und dafür hat er mein großes Kompliment und meine Unterstützung.
Ja, schön, wie du über ihn redest. Anderer Verein von dir, Bayern München. Du hast gerade schon angesprochen, 10 Spiele, 10 Siege. Was macht Kompany besser als Tuchel oder auch Nagelsmann?
Das ist genau die Konstellation, wenn man es wirklich ehrlich und ob ich Experte bin, weiß ich gar nicht. Aber ich rede ja auch gerne über Fußball und manchmal auch öffentlich und manchmal intern, wie auch immer. Ich habe immer und von Anfang an gesagt, dass Kompany als erstes. Ich bin bei keinem Training dabei, ich habe keine Ausdauerwerte, ich habe keine Ansprache erlebt, ich weiß nicht, wie der hierarchische Gedanke ist, ich weiß das nicht. Aber was ich von ihm von Anfang an gespürt habe, auch im letzten Jahr, ist, dass er auftritt, ja, was habe ich gesagt, wie ein 55, wie ein 60-Jähriger, in Ruhe, in Souveränität, in Klarheit und so seiner Mannschaft Stabilität vermittelt auf und neben dem Feld. Und ich würde meinen, dass jetzt, wir sind am Anfang der Saison, aber das, was sie aktuell leisten in der Körperlichkeit, sie sind topfit. Man muss das aber übers ganze Jahr sehen, kann ich heute nicht beantworten. Sie sind topfit. Sie sind mit dem Ball auch von der Idee und auch ihrer individuellen Qualität im Prinzip nicht zu greifen für die Gegner, nicht zuzudecken, haben Geschwindigkeit, haben Kreativität, haben Technik, was besser geworden ist, noch mal besser geworden ist oder besser werden musste im Vergleich zum letzten Jahr, dass sie auch gegen den Ball sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell agieren, natürlich hoch verteidigen wollen. Das ist sehr, sehr gut geworden, dort immer stabiler wirken. Am Ende geht es darum, für Bayern München das A zu kompensieren, jetzt über die Wochen, Monate, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, irgendwann bist du über den Punkt, die ich gerade genannt habe, vielleicht mal in einer Phase, wo die nicht so gut sind. Dann wird es mehr denn je darauf ankommt, mit Persönlichkeit, mit Aura, auch an einem nicht so guten Tag, ein Spiel zu gewinnen. Das mussten sie bis jetzt noch nicht beweisen. Ich glaube aber, dass der den Stab in der Hand hat für die Mannschaft, der Trainer ist und es weitergibt. Und die Symbiose ist im Moment für mich die Nummer 1 in Europa. Sie sind aktuell, jetzt werden aber gerade keine Titel vergeben, das ist schade für Bayern, aber im Moment ist es die beste Mannschaft im Kompletten, wie du siehst, körperlich, wie sie mit dem Ball, gegen den Ball argumentieren und wenn du auch den Spirit siehst, wie sie sich freuen, gemeinsam gerade jetzt beim Tor von Luis Diaz, wie der Trainer dabei ist, das kann manchmal ein bisschen künstlich sein, aber da ist es authentisch.
Und zur besten Mannschaft Europas gehören natürlich auch Weltklasse-Spieler, Harry Kane, der ist in einer unfassbaren Form gerade. Ist er momentan der beste Spieler der Welt?
Ich tue mich immer ein bisschen schwer, so Vergleiche anzustellen vom Guten zu Guten. Wenn ich gefragt würde, Messi oder Ronaldo, habe ich immer gesagt, beide. Ich weiß nicht, Pelé, Franz Beckenbauer, beide. Top-Niveau darf nicht unterschieden werden, um zu sagen, der eine ist vielleicht größer wie der andere. Was gut ist, ist gut. Und er ist vielleicht der beste Harry Kane aktuell, den es vielleicht je gab. Und die Konstellation ist, dass er bei Tottenham sehr, sehr guter Verein, großer Verein. Aber im Verhältnis zu Bayern München, der etwas kleinere Verein, diese Symbiose auch für sich mit Anfang 30 nochmal eine Weiterentwicklung zu nehmen, eine Kontinuität, ein Hunger. Er hat ja erst einen Titel gewonnen, ist in meinen Augen ideal im Moment. Und er verkörpert für mich die Klarheit und diese Mitte von Menschlichkeit, von Einfachheit in Perfektion. Und das ist das, was ich an ihm liebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht dieses, was weiß ich da, sich überhöht darstellen und da und wie auch immer. Dieses so gekünstelte, so übertrieben dargestellte, das ist er nicht. Also er ist in meinen Augen im Moment außergewöhnlich. Aber wir sollten Erling Haaland, der hat am Wochenende auch wieder das Tor, ist auch ein super Mittelstürmer. Und die nochmal erst in der Rückrunde werden dann die Dinge auch entschieden. Aber Stand jetzt ist er absolute Weltklasse.
In unserer Sendung wollen wir auch immer mal wieder etwas zurückschauen. Und dafür haben wir etwas mitgebracht.
Gut.
Eine Schatztruhe. Ich komme zu dir.
Okay.
Ich öffne die einmal für dich. So, schau mal, damit das auch die Zuschauer sehen.
Okay.
So, und da ist ein Bild drin.
Ja.
So, guck mal. Unsere Rubrik.
Sehr gut.
Muss la, ich la, 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 la. Sekunde, halt mal da rein. Warte. So, Matthias, da ist ein Foto drin von dir, ja, noch bei Inter Mailand. Ja. Viele hatten das ja gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Es war nur ein kurzes Intermezzo. Ja. Warum war es denn nur so kurz?
Ich versuche es in aller Kürze dann auch zu benennen. Ich bin 1990 aus der DDR gekommen, Dynamo Dresden zum VfB Stuttgart, und 1991 wollte Inter mich schon haben. Das war noch Trapattoni, der das sehr stark forciert hatte. Und zu dem Zeitpunkt war Andi Brehme, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann da. Und dann Sommer. Aber es durften nur 3 Ausländer spielen. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, das erste Jahr ist auch zu früh. Ich will in Stuttgart und so. Und dann sind wir im zweiten Jahr in Stuttgart Meister geworden. Und dann bin ich dahin. Trapattoni nicht mehr da, Andi Brehme nicht mehr da, Jürgen Klinsmann nicht mehr da, Lothar Kreuzbandriss. Ich sag, Lothar, als ich ihn getroffen habe, schön, dass du noch da bist, dann habe ich wenigstens noch einen Ansprechpartner. Ich bin zu Inter gegangen, weil es eigentlich ein deutscher Club war. Er sagt, ja. Aber nicht mehr lange. Ich bin nicht mehr lange da. Inter, Katastrophe, wie die mich da behandelt haben mit meinem Kreuzbandriss. Keiner hat sich um mich gekümmert. Ich musste alles alleine machen, wie auch immer. Da habe ich gedacht, das fängt ja gut an. So, und dann waren die Ausländer Igor Schalimov, Ruben Sosa, Darko Pančev und Matthias Sammer. In den ersten 3 Ligaspielen, Darko Pančev, es durften immer nur 3 spielen, saß Pančev auf der Tribüne als Stürmer und wir 3 haben immer gespielt. Wir hatten 6 Ligaspiele, ich hatte 4 Tore gemacht als Achter und den besten Notendurchschnitt in allen italienischen Zeitungen. Klar, wenn du dann kommst und dann hast du vielleicht auch noch ein bisschen Bonus. Dann kommt das 7. Spiel und dann verletzen sich in der Woche Toto Schillaci, der jetzt leider vor kurzem verstorben ist, wem Torschützenkönig 1990, und Davide Fontolan, auch ein italienischer Stürmer, ein paar Länderspiele weniger, und dementsprechend hatten wir ein Stürmerproblem. Wir hatten nur noch Ruben Sosa, der musste spielen, und der Trainer Osvaldo Bagnoli damals sagte, ich spiele aber immer mit 2 Spitzen. Ja, ich sag, ich war früher auch mal Mittelstürmer, das wusste er nicht, er kannte mich ja auch kaum und so. Also Ende vom Lied, auf die Tribüne, weil Igor Schalimov war 6er, Ruben Sosa war der 2. Stürmer und Darko Pančev dann der 1. oder 2. Stürmer und ich war 8er. So, da hatten wir ein paar gute Spieler. So. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss das akzeptieren, ich respektiere das nicht. Ich war Montag beim Präsident. Das Spiel war Sonntag. Ich war am Montag beim Präsident und habe gesagt, Präsident, eins ist klar, ich bin im Januar weg. Matthias Ernesto Pellegrini leider am Champions-League-Tag jetzt des Finals verstorben, wirklich wunderbar. Ja, wieso und warum? Dann habe ich ihm die Geschichte, Präsident, ich bin zu jung. Wir haben nicht international gespielt, das Jahr davor war ein Desaster. Ich spiele einmal die Woche, vielleicht spiele ich mal, spiele ich nicht. Für meinen Rhythmus und für meine Entwicklung innen drin habe ich gespürt, das ist nicht gut. Und ich habe für mich eine Lösung gesucht, um zu sagen, ich muss den Mut haben, dann auch 1 oder 2 Schritte zurückzugehen, um zu sagen, es ist egal, was die anderen denken, aber ich bin zu jung um einer sportlichen Entwicklung im Wege zu stehen. Und Spielpraxis ist auch, ich war so, damals Mitte 20, Spielpraxis ist einfach wichtig, ein gutes Training, eine gute Mannschaft. Und das kriege ich da nicht. Ich bin der Vierte, der Dritte, der Zweite, manchmal bin ich der erste Ausländer. Ich bin abhängig von der Ausländerthematik und habe ich für mich entschieden, ich werde mit dem Präsidenten, was ich dann gemacht habe, sprechen und das ging dann so weiter und weiter, weiter. Und der Präsident hat gesagt, Matthias, es geht nicht. Das sage ich, Präsident, warum geht es nicht? Nach einem halben Jahr von Inter Mailand, das große, da ist noch gar kein Spieler weggegangen. Da sage ich, Präsident, dann bin ich halt der Erste. Ja, aber so und so. Ich sage, Präsident, wir sind gut miteinander. Wir sind gut miteinander. Sie werden kein schlechtes Wort von mir hören über Inter Mailand. Und wir machen einen Deal. Deal, was fand er gut? Ja, sag was. Dann sage ich, in zehn Jahren komme ich wieder. Präsident, Sie geben mir einen guten Vertrag und einmal spiele ich und einmal spiele ich nicht. Dann bin ich 35, 36 und dann können wir das machen. Aber jetzt die 10 Jahre muss ich an mir arbeiten. Ich will besser werden, ich will Titel gewinnen, ich will was erreichen.
Hat er so verstanden.
Genau. Und dann haben wir uns irgendwann Jahre später wiedergesehen bei Jürgen Klinsmann in Stuttgart, sein Abschiedsspiel. Kam er, wir haben nichts groß gesagt, in den Arm genommen und hat gesagt, ich finde es bis heute verrückt, aber ich habe verstanden, dass du etwas wolltest für deine Karriere, für deine Entwicklung und du hast kein schlechtes Wort über Inter in der Öffentlichkeit gesagt und das werde ich dir nie vergessen.
Du bist ja dann, als du wirklich Inter Mailand dann auch verlassen hast, richtig durchgestartet, Europameister geworden, Fußballer Europas, Fußballer des Jahres. Und du hast auch noch mit Rudi Völler zusammengespielt.
Na klar.
Ja, und Rudi Völler haben wir selbstverständlich auch gefragt, wie du denn so warst als Spieler.
Ja, lieber Matthias, Grüße von mir hier. Erinnere mich gerne noch vor kurzer Zeit, da haben wir zusammen in der Taskforce, wo du mich auch ganz streng angeschaut hast, wie viele andere auch in der Taskforce, dass ich hier nochmal zum DFB zurückkomme. Also du bist mit dran schuld, erinnere dich dran. Und vor allen Dingen erinnere ich mich an unsere wunderbare Zeit in der Nationalmannschaft. Wir haben noch eine Weile zusammengespielt nach der WM 90. Und leider, und das ist immer noch so ein Wermutstropfen, 1994, wo wir eigentlich eine super Mannschaft hatten, einen super Kader, fast eigentlich noch besser als 90. Und du dich leider nach dem Achtelfinale verletzt hast. Und du konntest leider nicht spielen im Viertelfinale gegen die Bulgaren. Ich hänge nicht mal weiter zum Fenster. Wir wären ganz bis zum Ende dabei geblieben, wenn du dich nicht verletzt hättest. Also schade. Gute Sendung.
Wie lange, Matthias, ganz kurz dazu, wie lange hast du mit dieser Verletzung gehadert? Weil Rudi sagt das ja nicht ohne Grund. Es hätte ja wirklich da sehr weit gehen können. Ich meine, Franz hat ja mal gesagt, wir sind auf Jahre hinweg unschlagbar. Ja. Oder kann man das einfach...
Gibt es Schicksal? Fakt ist, wir haben in Chicago gespielt vor mörderischen Temperaturen und das Achtelfinale gegen Belgien, was wir dann gewonnen haben, mussten wir dann auch auf relativ harten Plätzen mit doch Stollen spielen, weil die Gefahr, dass du rutschst, war gegeben. Und ich hatte nach dem Spiel beide Waden so richtig Muskelkater, ne? Durch die Veränderung der Schuhthematik. Und was mich im Nachhinein dann ein bisschen geärgert hat, wir haben dann ein Training gehabt. Und wenn ich schon ein bisschen erfahrener gewesen wäre, hätte ich zum Trainer gesagt, Trainer, lass mich nur 20 Minuten laufen, Muskelpflege, ein bisschen Grundlage oder aufs Fahrrad. Ich spüre heute noch, die Waden sind fest. Es war nichts passiert, wie auch immer. Und das haben wir damals nicht gemacht. Ja, und komm und weiter. Und wir waren so, ja, Viertelfinale Bulgarien, die hauen wir auch weg. Dann sind wir im Halbfinale. Und leider ist im Training in der letzten Aktion, mache ich nur einen kleinen Stemmschritt. Wir haben so untereinander gespielt ein bisschen und dann ist die Wade zugegangen und wäre auch dann nicht mehr aufgegangen. Dann kam irgendwann Müller, Wolfer, das merkt man, das merkt man direkt. Ich will nur damit sagen, auch damals, das ist echt verrückt, hatten wir wunderbare Physiotherapeuten, Klaus Eder und Hans Montag und Adi Katzenmeier, die ganzen Koryphäen und Heini Hess war damals Arzt und Internisten, Herr Kindermann war dabei. Aber der Beste, ja heute auch noch, ist Dr. Müller-Wohlfahrt. Es gibt keinen, der besser den Muskel fühlt, die Sehnen, der seine Augen zumacht, der die Hände da drauflegt und das beurteilen kann. Natürlich, heute gibt es Bildgebung, wie auch immer. Er sagt, Bilder sind alles gut und schön, die Hände müssen sein. Und damals, war auch schon damals eben die Tatsache, der gehört nicht so richtig zum Staff, oh, heimlich, weil dann sind die wieder beleidigt, wie auch immer. Auch da haben wir es irgendwo verpasst, möglicherweise, den Besten mit zu integrieren, sondern war so heimlich und es war ein Tick zu spät. Und zur 96er EM, muss man sagen, war Müller-Wohlfahrt auch deshalb gut. Da habe ich jede Sekunde gespielt in dem Turnier, weil er und Klaus Eder, ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber so ungefähr behandelt haben. Und dann kannst du so ein Turnier durchstellen. Und deshalb war, eigentlich war es ein hausgemachtes Thema bei der 94er WM, weil sonst hätte nicht passieren dürfen.
Jetzt machen wir drei Personalien. Gerne, Matthias, gerne. Und da mit bitte kurzer Antwort.
Ja, das ist meine Stärke.
Sollte Manuel Neuer mit zur WM fahren? Ja oder nein?
Das kann ich nicht. Doch, weil, nein, ich bin in einer Situation, ich beantworte sie anders. Wenn wir uns leisten können, auf die Besten zu verzichten, dann sollten wir nicht den WM-Titel ausgeben.
Das gefällt mir doch. Also ich übersetze einmal kurz, selbstverständlich sollten wir ihn mitnehmen. Bekommt Florian Wirtz noch die Kurve bei Liverpool?
Definitiv. Das wäre meine erste Antwort. Die zweite ist, wir können im Moment auch aufgrund der Leistungsdiagnostik, Trainingsumstellung, Adaption, andere Liga, ihm doch, finde ich, mal verzeihen, dass er nicht komplett durchgestartet ist, aber er wird sich daran gewöhnen und dementsprechend ist es nur eine Frage der Zeit, bis er in dieser Liga seine Klasse zeigt.
Und die letzte Frage, hat Leroy Sané sich verwechselt?
Das, was ihm vorgeworfen wird, ist eine kurze Antwort, nämlich manchmal so zu sein, wie er ist, würde ich, wenn ich mit ihm unter vier Augen wäre, für ihn zur Motivation nehme, um der ganzen Welt zu zeigen, egal wo ich spiele, es ist nicht das Land entscheidend, sondern nur ich. Und deshalb ist es im Moment vielleicht nicht top. Er spielt ja gerade nicht bei Gala und trotzdem sehe ich seine Qualität, seine Fähigkeiten in Verbindung, dass man nicht nur die Beine trainieren kann, sondern auch den Kopf. Es wäre für mich eine Riesenherausforderung, sich mit so einem Jungen zu beschäftigen, weil der ist so gut, so schnell, eins gegen eins, wir brauchen so etwas.
Ja. Das hat bis jetzt leider noch keiner hinbekommen in all den Jahren. Er ist jetzt auch kein junger Spieler mehr.
Nein, ist es nicht.
Über einen gewissen Zeitrahmen
aber auf das diese Leben, Top-Leistung zu bringen. Das Leben besteht doch immer darin, nicht die breite Masse zu finden, sondern den einen, der es könnte. Ich will ja nicht sagen, dass ich könnte. Ich habe genug zu tun, darum geht es nicht. Aber es
aber wäre das so, interessant für dich, Matthias, mit dem Jungen zu sprechen?
Nein, ich will nur damit sagen, das, was alle über ihn sagen, ist mir viel zu einfach. Mhm. Ich habe immer in solchen Situationen in mir gespürt und gesagt, wenn der so gut ist, und ich kann bis zum Hals erstmal bei ihm alles trainieren, hat ja auch eine blöde Verletzung gehabt mit seinem Schambein, hat sich daraus gearbeitet und ist jetzt in die Türkei gegangen. Und wir sagen, jetzt ist möglicherweise im Kopf ein bisschen, wo er so ist, ja, man kann den Kopf schon auch trainieren. Man muss nur die richtigen finden, die das können. Wenn du die nicht findest, hast du ein Problem.
Ja. Oliver Kahn. Haben wir eben schon angesprochen, ist ja jetzt auch fester Gast bei uns in der zweiten Sendung bei Triple der Hagedorn.
Gratuliere euch, weil ich ihn sehr schätze. Ja? Ich schätze ihn sehr.
Er dich übrigens auch. Ja. Überraschenderweise, dass sich zwei ausgezeichnete Fußballmenschen schätzen. Oliver Kahn hat sich auch zu Leroy Sané geäußert. Er hat ja auch lange mit ihm zusammengearbeitet und hat sich ähnlich wie du geäußert, aber eben auch so.
Der Junge hat alles, wirklich alles, was du brauchst, um ein absoluter Top-Spieler zu werden. Und ich habe mich mit ihm auch unterhalten. Und es letztendlich muss er selber für sich im Kopf irgendwann diese Entscheidung treffen. Nur er kann das. Ja, ich will auch mein Potenzial jetzt zu 100% entfallen und ich will es den Leuten zeigen. Wenn er das nicht will, ja, dann ist das seine Entscheidung. Mhm. Ja, aber dann verläuft die Karriere eben ein bisschen anders und jetzt muss er schauen, dass er in Galatasaray, dass er da Anschluss findet.
Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass er es will?
Das ist bei ihm immer schwierig. Ja. komme ich heute nicht, komme ich morgen mal schauen, so ein bisschen. Das ist halt so sein, sein Charakter, auch mit seiner Körpersprache, wofür man ihn ja immer irgendwo auch oft kritisiert. Das sieht ja alles so ein bisschen teilnahmslos aus. Ne?
Matthias, jetzt kommen wir zu deinem Thema, was du ja vorhin auch angesprochen hast. War ja eine gute Überleitung. Du hast es ja angesprochen. Früher hatten wir die ersten zwei Dinge, die Ausdauer und die Kraft, und das hatten wir. Und das Talent kam dann vielleicht später, aber Gier schlägt Talent, um es mir jetzt mal groß drüber zu schreiben. Holen, speziell dann auch vielleicht meine Generation und ein Ticken jünger, holen die Jungs zu wenig raus aus ihrem Talent?
Ich versuche es wirklich in aller Einfachheit. Das ist nicht so einfach zu sagen. Wenn die Körperlichkeit nicht funktioniert, funktioniert der Geist nicht und funktioniert nicht Technik, Taktik. Das ist ein Gesetz, das ist nicht von mir geschrieben, sondern sind Leistungsvoraussetzungen, ist Punkt 1. Punkt 2, wenn wir glauben, dass Grundlagenausdauer, Leistungsdiagnostik die Wissenschaft braucht, müssen wir uns ja die Frage stellen, wo stehen wir heute in der Wissenschaft, um klare Erkenntnisse zu bekommen, klare Werte zu bekommen, um am Ende auch Einfluss zu nehmen, um das zu verbessern. Wenn wir aber meinen, dass das gar nicht notwendig ist und gucken darum, es ist nicht angenehm, Grundlagenausdauer zu trainieren, manchmal ein bisschen stupides Laufen, man kann auch Fahrrad nehmen. Es gibt verschiedene Sachen, wo man das sich erarbeiten kann. Aber das haben wir versucht, irgendwann abzuschaffen, weil es ist unangenehm, das zu tun. Es ist manchmal anstrengend, es ist manchmal langweilig. Und es heißt, in Spanien, in Brasilien, in Argentinien, die machen auch alle alles mit Ball. Das kann man ja tun, aber auf welcher Grundlage. Und deshalb haben wir uns wahrscheinlich ein bisschen verguckt.
Und oder anders gesagt, wann haben wir denn unsere Identität verloren?
Ich glaube, dass das nicht von heute auf morgen geht. Es hat verschiedene Einflüsse genommen. Wir haben auch für den Fitnessbereich Athletic Performance, die Amerikaner, dazu geholt. Ich habe am Anfang auch ein bisschen geguckt. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Aber gerade diese Form der Explosivität, der Athletik, der Schnellkraft fand ich überragend. Das ist das, was uns auch ein Stück weit gefehlt hat. Gar keine Frage. Aber wir haben das in den Mittelpunkt gestellt und Grundlage weggelassen. Das macht keinen Sinn. Und ich glaube, noch einmal, und ich bin ja auch jederzeit bereit, mich mit Wissenschaftlern auszutauschen, über Laktat zu reden, Grundlagentraining, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, um einfach nur zu sagen, wenn der Körper muss funktionieren. Und wir haben diese Erfahrung über Jahrzehnte aus der Vergangenheit letztendlich irgendwann abgekappt, um zu sagen, wir machen das nicht, um uns nur noch mit dem Ball zu beschäftigen, wie auch immer. Und wenn wir heute natürlich auch die Spieler anschauen, dann ist es natürlich bequemer, nur eine Stunde 15, eine Stunde 30 zu trainieren mit einer gewissen Intensität und wie auch immer. Aber es hat uns diese große Qualität in diesem Bereich besser zu sein, Weltspitze zu sein, besser zu sein als alle anderen, die hat sich verloren. Das ist ein Fakt. Jetzt kann man sagen, okay, das ist vielleicht, da sind wir dann nur noch Durchschnitt oder noch schlechter, aber wir wollen jetzt spanischer spielen als die Spanier, brasilianischer als die Brasilianer. Wir wollen jetzt etwas kopieren, wo die anderen, ich will nicht sagen Jahrhunderte, aber ein halbes Jahrhundert möglicherweise Vorteile haben und schon immer besser waren.
Also lehren wir nicht mehr richtig?
Wir haben genau, das ist der entscheidende Punkt, dass wir A, die Lehre nicht mehr benennen und B, die es lehren müssen, oftmals auch nicht mehr mit der Lehre konfrontieren. Und deshalb auch die Trainerausbildung, da sprechen wir irgendwann mal separat. Ich bin froh, dass Arno Michels jetzt da ist, weil er auch schon viele Dinge gesagt hat, die mir sehr, sehr gefallen. Aber am Ende sagen wir jetzt, wir hatten Beckenbauer, wir hatten Müller, wir hatten Schwarzenbeck, wir hatten alles, wir hatten Netzer, wir hatten Overath. Wir tun gerade so, als hätten wir in der Vergangenheit keine guten Fußballer. Aber die waren gute Fußballer und es waren Maschinen. Und wir reden heute insgesamt nur noch in der Wahrnehmung, ja, die anderen Nationen haben mehr bessere Spieler als wir. Ne? Und? Das interessiert mich überhaupt nicht, sondern wir müssen das, was wir haben, dann anstellen im Vergleich zu den anderen, um zu sagen, wir versuchen gerade auch Länder zu kopieren. Wir versuchen gerade einen Spielstil zu kreieren. Das kann okay sein. Aber ich bin doch der Meinung, was ich vorher sagte, Das ist eine gute Ausdauer und eine gute Athletik.
Wann muss denn das geändert? Also du sagst ja, wir laufen ja in die falsche Richtung, um es mal jetzt einfach zu formulieren.
Ist ein bisschen zu hart. Durchschnitt sind wir immer noch. Also selbst wenn wir es läuft, wir sind irgendwo Durchschnitt. Wir müssen jetzt aufpassen, dass die Kritiker nicht meinen, ja, was will der denn? Und die Guten vielleicht anfangen, ich will da nur eine Botschaft senden. Ich will da nur sagen, dass unsere Tradition in 2025 nach wie vor ein wichtiger Bestandteil sein kann. Und die Innovation muss und die Innovation der Veränderung für die Zukunft unseres Fußballs wissenschaftlich basiert sein muss. In Klarheit werden wir auch sehen. Jetzt kommen ja wieder die anderen, wenn wir über Hierarchien reden, mal einen kurzen Abstecher und sagen, können wir aber nicht, wir haben so viel Migrationshintergrund, wie auch immer. Das Gesetz ist nicht, das Gesetz ist nicht die Migration, sondern ein Teil unserer Geschichte, wo wir Qualität dazu holen, wo wir einfach unterscheiden müssen in der Diskussion, was ist qualitativ wichtig, um Fußball zu spielen. Und ich sage nochmal die fünf Leistungsvoraussetzungen. Konstitution, Kondition, Technik, Taktik, Persönlichkeit. Alles, was Persönlichkeit, alles, was Fußball betrifft, geht nur, wenn die Körperlichkeit funktioniert. Und jetzt kann man sagen, die funktioniert, ja, aber die funktioniert nicht Weltklasse. Sie funktioniert. Und wenn wir bei Turnieren sind und du merkst das und so, kannst du zusetzen, kannst du verteidigen, kannst du kritische Phasen überstehen, um dich dann durchzusetzen. Wir müssen das wieder diskutieren. Wir diskutieren völlig falsch. Auch in der Orientierung für unsere Spieler, dass wir vermeintlich Spieler haben, die nicht so gut sind. Das ist ja so. Aber ich sehe das nicht so. Wir haben super Spieler. Wir haben super Abwehrspieler. Ob die Außen jetzt absolute Weltklasse sind, wenn das Maschinen sind, reicht. Wir haben Mittelstürmer.
Mit wem sind wir denn 2014 Weltmeister geworden, ja, beim besten Willen? Da hatten wir Benedikt Höwedes und Schrotra Mustafi, die eigentlich Innenverteidiger
sind. Ist so. Dann hat man gesagt, ja, das Klima und da tut man das ein bisschen mehr
stabilisieren. Aber es war schlau. Weltklasse momentan?
Bitte?
Findest du unsere Abwehrspieler Weltklasse?
Also, ja, zumindest finde ich die Voraussetzung dazu. Kenne Toni Rüdiger, Real Madrid, schon aus dem Jugendbereich. Da hat Horst Rubisch zu mir immer gesagt, Matthias, der ist nicht einfach, der ist ein bisschen anders und der ist auch manchmal drüber, aber es ist ein super Spieler, ja. Der hat die Champions League gewonnen mit Real Madrid, war Stammspieler, worüber reden wir, Schlotterbeck nimmt gerade eine super Entwicklung, Waldi Anton als Typ unglaublich. Jonathan Tah, also wenn wir mit drei spielen, habe ich schon ein zu viel.
Ja, aber Jonathan Tah, also Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Jonathan Tah sind für dich Weltklasse. Und
Rüdiger, die sind
Rüdiger,
auch,
ja.
Wir brauchen nicht darüber reden, dass diese Spieler die Voraussetzungen mitbringen. Noch einmal, vielleicht ist Waldi Anton nicht in der rhythmischen Sportgymnastik Weltklasse, das ist doch vollkommen klar. Aber der bringt einen Willen mit, um andere Dinge, wo er vielleicht nicht so top ist, ein Stück weit auszugleichen. Und wir müssen einfach Mittelwege finden für die Kreativität, der Individualität unserer Spieler und daraus eine Mannschaft zu formen. Wir stellen die Idee über die Qualität des einzelnen Spielers und das macht keinen Sinn. Und die schlauen Trainer und die guten Trainer haben immer darauf geachtet, was sie zur Verfügung haben und aus diesen Situationen heraus das Beste zu kreieren. Und gut. Wir sind im Abwehrbereich, sind wir gut. Wir verteidigen noch nicht mehr gut. Wir müssen auch Zweikampf 1-gegen-1, müssen auch diese Spieler wieder verbessern. Vielleicht sind wir uns zu schade mittlerweile für die Drecksarbeit. Und Ausdauertraining ist auch Drecksarbeit. Vielleicht sind wir zu bequem geworden. Vielleicht wollen wir das auch nicht. Und weil Leute im deutschen Fußball in Positionen sind, die schön darüber reden können, aber davon keine Ahnung haben.
Zum Beispiel?
Das ist einfach.
Wer sind denn Leute?
Das sind teilweise die Leiter der Nachwuchsleistungszentren, die mehr Organisatoren als Fußballer waren. Wir müssen darüber reden in der Trainerausbildung. Wir müssen darüber reden. Die Sportdirektoren müssen doch mindestens mal Trainer gewesen sein. Jetzt gibt es immer mal Ausnahmen. Aber die Sportdirektoren bewerten einen Trainer. Aber was wollen sie denn bewerten? Sieg oder Niederlage? Aber es gibt doch einen Weg dahin. Es gibt doch immer wieder diese Denkweise, Leistung ist steuerbar. Und dafür gibt es klare wissenschaftliche Mechanismen.
Du würdest dafür plädieren, dass die Sportdirektoren auch mal Trainer gewesen sein sollten?
Ich finde, erstens eine andere Ausbildung müsste es geben. Es gibt im Moment eine Manager-Tagung. Ich finde, unsere Sportdirektoren sollten eher Manager heißen, weil die mehr mit den Transfers in der Verbindung stehen als zur individuellen Entwicklung der Spieler, der jungen Spieler und den Schlüssel immer dem Trainer übergeben. Und dann hoffen, dass das mit dem Trainer funktioniert. Aber wenn das mit dem Trainer nicht funktioniert, fliegt der Trainer raus. Aber in meinen Augen ist der Sportdirektor genauso mit Schuld dahingehend, weil er Einfluss nehmen muss, ob die individuelle Entwicklung, der Trainer ist für die Mannschaft auch individuelle Entwicklung, erfahrener Trainer immer besser, aber insgesamt verantwortlich ist, dass der sportliche Weg der gesamten Mannschaft und das Potenzial, was ein Spieler hat, zu einem hohen Maß ausgeschöpft oder entwickelt wird. Und deshalb hast du mir ja gerade diese interessante Frage gestellt, ob der Schlotti schon, ob der Waldi schon und wirklicherweise Jonathan Tah. Ich kann nur sagen, meine Augen sehen, dass die etwas mitbringen, was außergewöhnlich ist. Willen, an Leidenschaft, an Herz und an Einsatz. Und ich glaube, das muss man den Spielern als Erste sagen, dass da ihre großen Stärken liegen. Und wenn sie jetzt jedes Mal einen Außenriss passen, wie Mats Hummels, ich weiß es doch nicht. Ich bin doch nicht immer und überall dabei. Ich will doch nur, auch mit deiner Sendung, Gott sei Dank, ein paar Botschaften senden, dass wir unser geistiges, diese Ressourcen haben, um zu sagen, okay, wenn die Spanier besser Fußball spielen können wie wir, dann müssen wir sie daran hindern, dass sie das können. Das klingt jetzt, ich weiß, das klingt total einfach und dann kommen wieder, ja, das ist einfach.
Aber Matthias, schön ist es nicht manchmal das Einfache, was man sagen muss und nicht das
Komplizierte? Also es ist eine Lebenslehre, ne? Also die habe ich gelernt von meinem Elternhaus, von guten Menschen, die mich umgeben haben, wo ich immer gesagt habe, die Einfachheit in Perfektion ist der Sinn des Lebens.
So, das ist doch das perfekte Schlusswort. Es ist schon vorbei, Matthias, es ging wirklich sehr schnell rum, als ich gerade aufs Ohr gesagt bekommen habe, wir sind am Ende der Zeit, konnte ich es kaum glauben. Vielen Dank, das hat wirklich große Freude gemacht. Vielen Dank für die erste Ausgabe von Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Wir werden uns jeden Monat hier treffen und diskutieren. Matthias wird die Themen vorgeben und dann werden wir in aller Ausführlichkeit darüber sprechen. Hast du dich wohlgefühlt in der ersten Sendung?
Vielen Dank, ich habe mich wohlgefühlt, aber ganz wichtig ist, wir wissen nicht alles und wir können nicht alles, habe ich heute auch schon mal gesagt, es soll Anregung geben, wir müssen nicht alles ändern, aber wir müssen justieren.
Und darüber werden wir sprechen bei Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Bis ganz bald.
Das war's leider schon wieder mit Sammer und Basile, der Hagedorn Podcast, präsentiert von der Hagedorn Unternehmensgruppe.